1. Korinther 15, 1 bis 6. Paulus schreibt hier an die Gemeinde in Korinth: Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dann erklärt er, wem er alles erschienen ist. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, wenn man hier sieht, Paulus fasst es zusammen und sagt praktisch, das Evangelium, das er verkündigt hat, beinhaltet zwei zentrale Teile. Einmal die Vergebung der Sünde und zum Zweiten die Auferstehung Jesu, der Beweis, dass er wirklich die Sünde getragen hat, dass er wirklich die Sünde ausgelöscht hat und dass er wirklich ohne Sünde war. Und ich denke, es ist etwas Dramatisches, was sich derzeit hier bei uns auch vollführt. Du hast heute eine Entwicklung in Deutschland, wo wir zum Neuheidenland werden. Wir werden, wie früher haben wir gesagt, man muss das Evangelium auf den schwarzen Kontinent bringen und die Leute evangelisieren, die Heiden. Heute musst du sagen, heute musst du die Deutschen evangelisieren, weil sie sind ein Neuheidenvolk geworden. Ich habe mit Entsetzen gelesen, was die Leute in der Zeitung zum Beispiel über Ostern, Anführungszeichen, schreiben. Da wird es dir anders. Da musst du sagen, ja, wo sind wir hingeraten? Das ist dieses Elend dieser 68er-Generation, die mit ihrer Gottlosigkeit die gesamte Politik und die gesamte Kultur überschwemmt hat. Und das Christentum, letztendlich aber auch als Gericht Gottes, bildet sich zurück. Das ist aber Gericht über diese gottlose Welt. Und darum kommen da die anderen Religionen zu uns. Und das muss man einfach sehen, und das ist auch wichtig an solchen Tagen, wenn man Ostern hat, Weihnachten und Pfingsten. Es ist unbekanntes Gebiet. Ich habe immer wieder erlebt in der Firma, wenn ich mit denen geredet habe, und sie haben gesagt, schöne Pfingsten. Dann habe ich sie gefragt, was ist denn das? Dann haben sie gemurrt und haben gesagt, ach sie. Die haben nämlich nicht gewusst, was ist. Die haben keine Ahnung gehabt. Und ich denke, von daher ist es wichtig, dass man einfach auch als Gemeinde sich an solchen gewaltigen Tagen wie der Auferstehung Jesu, und die Auferstehung ist ja nur der Schluchzpunkt dieser großen Erlösung, die dann geheimnisvoll für uns nicht nachvollziehbar im innersten Heiligtum vollzogen wurde, als der Jesus auferstand in den Sühnedeckel ging und sein Blut drauf gesprengt hat. Und ich denke, man muss das einfach einmal sehen. Die Leute haben das nicht mehr begriffen, auch oft die Gläubigen. Wir haben hier eine Erfüllung von Prophetie, die atemberaubend ist. Ich will jetzt gar nicht beginnen in Bethlehem, Prophezeiung aus Micha 5, wo der Herr Jesus prophezeit wird, dass er kommen wird, wo das erfüllt wird, was in 1. Mose 3, Vers 15 geschrieben steht, dass eben er der Schlange den Kopf zertreten wird, der Same des Weibes ein Mensch, dass Gott selber Mensch wird, der Sohn Gottes, dass er seine göttliche Gestalt, seine Geistleiblichkeit niederlegt und Mensch wird wie wir. Eben auch, dass es zur Zeit des Römischen Reiches passieren wird, Daniel'sche Jahrwoche, kann man ja genau rechnen, wie das abgegrenzt wird. Und eben dann diese große Prophezeiung von seinem Leiden, seinem Tod und seiner Auferstehung. Und allein an, sagen wir, man kann jetzt streiten, ob es ein Tag, zwei oder drei Tage waren, wenn man zusammenzählt, dann hat man an Ostern, sprich, das ist ja der heidnische Ausdruck, eigentlich ist ja das Fest der Auferstehung, hat sich leider eingebürgert, dieser Ausdruck, den Luther verwendet hat in seiner Bibel, dass sich hier circa 30 direkte Prophetien aus dem Wort Gottes erfüllt haben. Nur, ich habe ja vorher gelesen, Paulus sagt, dass er gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, dass er auferstanden ist nach der Schrift. Bloß nachdem kein Mensch mehr die Schrift liest und kein Mensch mehr die Schrift kennt, von daher ist es ganz einfach. Darum haben wir dieses Neuheidenvolk, das keine Ahnung mehr hat. Aber nach der Schrift, wenn sie die Schrift kennen würdet, würden sie alles sehen. Und du siehst dann zum Beispiel, wie schon im Psalm 41, 9 verheißen ist, dass jemand aus seinem engsten Umfeld ihn verraten wird, Judas. Man sieht dann in Sacharja 11, gewaltiges Kapitel, dass dieser Erlöser um 30 Silberlinge verkauft werden wird, verraten werden wird. Dass diese 30 Silberlinge in den Tempel geworfen werden. Und dass man davon einen Acker kauft vom Töpfer. Man sieht dann, wo der Herr Jesus ganz klar prophezeit, die Schafe werden sich dann zerstreuen, auch im Sacharja, und zwar im Kapitel 13. Man sieht schon im Psalm 35, Vers 11, dass falsche Zeugen auftreten würden, also Lüge. Das ist ja ein Lieblingsmetier des Teufels. Und dann natürlich Jesaja 53, beginnt eigentlich schon mit 50, wo prophezeit wird in Vers 6, dass er angespuckt werden wird. Und dann siehst du, wie Israel ihn verwirft. Alles prophezeit vorher, Jahrhunderte vorher. Diese Prophezeiungen haben sich so millimetergenau erfüllt, dass er mit Verbrecher gekreuzigt wird, dass er hier um der Sünde willen leiden wird. Auch die Fürbitte, die er für die Folterknechte geleistet hat, dass er letztlich die Beine nicht zerbrochen kriegt wie die anderen. Zweimal im Alten Testament klar prophezeit, dass bei Reichen sein Grab sein wird. Wenn man im Psalm 22 hineingeht, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wörtliches Zitat, dann siehst du die Nägel am Kreuz, dass Hände und Füße durchgraben wurden, das Unverständnis der Leute, dass seine Kleider verlost wurden, dass er an gebrochenem Herzen letztendlich starb. Zumindest wird so gedeutet, weil er Wasser hatte. Also ich bin kein Mediziner. Der grundlose Hass dieser Leute, der kommt dann in Psalm 69 und dann auch dieser mörderische Durst. Psalm 22, die geistlichen Leiden Jesu. Psalm 69, die seelischen Leiden Jesu am Kreuz. Und dann Jesaja 53, die körperlichen Leiden Jesu. Und wenn man das sieht, dann musst du sagen, was habt ihr aus diesem Fest der Auferstehung gemacht in eurem Wohlstandswahn? Was habt ihr damit gemacht? Da darf man nicht so zimperlich sein. Man muss das den Leuten sagen, dass sie zum absoluten Heidenvolk geworden sind. Und auch die Gemeinde müssen hier aufpassen, dass sie nicht in diesen Rummel hineinkommen. Und natürlich mit das Wichtigste, was schon hier ob 1925 geschrieben steht, diese große Verheißung, wo der Hiob sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, dass er auferstehen wird. Er wird sich über dem Staube erheben. Ist etwas Gewaltiges. Und selbst in Markus 15, Vers 16, das hat mich immer erschüttert. Lass mich das voranstellen, bevor wir zu unserem Text kommen, den ich heute ansehen will. In Markus 15, 16 bis 20, da geschieht eigentlich etwas, wo der Teufel versucht, den Herrn Jesus, ich sage es mal so, lächerlich zu machen. Aber das hat mich immer erschüttert bis aufs Blut, dass genau das, was der Teufel versucht, um Jesus zu schaden, um ihn lächerlich zu machen, dass diese Wirklichkeit genauer prophetisch auf das, was geschieht, wie Gott es sogar benutzt, dieses Wirken des Teufels und es völlig umdreht. Da führten ihn die Kriegsknechte hinein in den Hof, das ist das Prätorium, und sie riefen die ganze Schar zusammen und legten ihm einen Purpurmantel um, flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf. Und sie fingen an, ihn zu grüßen. Sei gegrüßt, König der Juden. Sie schlugen sein Haupt mit einem Rohr, spuckten ihn an, beugten die Knie und fielen vor ihm nieder. Und nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus und legten ihm seine eigenen Kleider an und sie führten ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. Die haben überhaupt nicht gewusst, was sie tun. Wisst ihr, was die Donnerkrone ist? Das ist mit das Gewaltigste, was es in der Prophetie überhaupt gab. 1. Mose 3, Vers 17. Der Erdboden ist verflucht um des Sündenfalls willen. Deshalb wird er Dornen und Disteln hervorbringen. Und damit zeigt die Bibel bildlich an, und die Kriegsknechte hatten keine Ahnung, dass sie hier biblische Prophetie erfüllen, indem sie ihm die Dornenkrone aufs Haupt setzen, zeigen sie, dass das Haupt, Jesus Christus, den Fluch der Sünde, so wie es in Galater 3, 13 geschrieben steht, tragen und auslöschen wird ihre gewaltige Weise. Und auch was sie sonst tun, sie legen ihm einen Purpurmantel um, um ihn zu verhöhnen. Sie haben nicht gewusst, dass er in Wirklichkeit der König der Könige, der Herr der Herren ist und dass nach seiner Auferstehung einer der ihren bekennen muss, dieser ist der Sohn Gottes. Die dann zusammenbrechen, als diese gewaltige Auferstehung geschieht. Und da siehst du einfach vom Prophetischen her, wie Gott sogar diesen, ich sage es mal, diese bösartigen Kriegsknechte benutzt. Und wer wissen will, wie die römischen Soldaten waren, es waren die beste Truppe der Welt. Aber die waren nicht die beste Truppe der Welt aus irgendwelchen komischen Gründen, sondern aus ganz einfacher, es war die brutalste Truppe der Welt. Die waren Kampfmaschinen. Muss man mal Flavius Josephus diese Schriften lesen, um zu sehen. Da hattest du es nicht mit Sensibelchen zu tun. Wenn so einmal einer innerlich kollabiert oder zusammenbricht, dann ist wirklich was passiert. Das darf der glauben. Das war keine Sensibelchen. Das waren Männer, im tiefsten Sinne des Wortes. Und sie geht hin und legt ihm den Purpurmantel um, ohne zu wissen, dass er der Herrin, der König ist und dass er der ist, so wie ihn die Bibel darstellt, nämlich wirklich, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und sie sagen dann, sei gegrüßt, König der Juden. Das ist ja das, was die Juden dann weghaben wollten. König der Juden. Und genau das ist er. So wird er im Matthäus-Evangelium dargestellt. Der König Israels, der dann auch später im tausendjährigen Reich mit Israel die irdische Herrschaft aufrichten wird. Der aber jetzt zur Zeit der dritte Erscheinungsform des Reiches Gottes König der Herzen ist. Nämlich im Herzen der König der Gläubigen. Herr aller Herren, König aller Könige. Sie geht dann hin und schlaget ihn aufs Haupt. Sie wollen nicht, dass dieser über sie herrsche, ohne zu wissen, dass er vor Gott gesetzt ist als Haupt der Gemeinde. Da siehst du, wie Gott das alles macht. Sie geben ihm ein Rohr, das Zeichen der Herrschaft. In der Neuzeit war das Zepter. Er ist der, der alle Macht hat und fallet vor ihm nieder. Einst wird sich jedes Knie vor ihm beugen. Freiwillig oder unfreiwillig, jeder wird sein Knie vor ihm beugen müssen. Sie zieht ihm dann den Purpurmantel aus und gebet ihm seine eigenen Kleider wieder. Der Herr Jesus ist auferstanden, ist dann zurückgegangen, setzt sich zur Rechte des Vaters und hat wieder die eigenen Kleider, seine Geistleiblichkeit. Und dann kommt das Große, dessen wir ja auch gedenken in diesen Tagen, die Kreuzigung. Wenn man das sieht, wie Gott alles konzentriert auf dieses Geschehen, dessen wir auch heute gedenken, was in diesen Tagen geschehen ist, diese gewaltige Erlösung, da muss man nur sagen, wie weit sind wir gekommen. Und dann geht dann Gott hin und sagt etwas, und da möchte ich überleiten zu unserem Text. Und zwar, er sagt dann, jetzt ist eine Änderung geschehen, die auch viele Gläubige nicht begriffen haben. Und zwar, er sagt in Hebräer 5, Vers 6, nachdem er in 5 vorher bezeugt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, wie er auch an anderer Stelle spricht, du bist Priester in Ewigkeit, nach der Weise Melchisedeks. Er sagt also jetzt, das mosaische Priestertum nach Mose, das Priestertum nach Aaron, das aaronitische Priestertum ist vorbei. Dieses Geschehen an Ostern hat etwas Neues gebracht, und zwar, es hat uns das Priestertum in die Ewigkeit hinein des Melchisedek gebracht. Und das möchte mir nachher ansehen, was das bedeutet. Die Bibel geht dann weiter in Kapitel 7, Vers 11 und sagt, wenn nun durch das levitische Priestertum die Vollkommenheit gekommen wäre, denn unter diesem hat das Volk das Gesetz empfangen, wozu wäre es nötig, dass ein anderer Priester nach der Weise Melchisedeks auftritt und nicht nach der Weise Aarons benannt wird? Denn wenn das Priestertum verändert wird, so muss notwendigerweise auch eine Änderung des Gesetzes erfolgen. Und das ist das Gewaltige, was geschehen ist, dass er mit seinem kostbaren und teuren Blut das mosaische Gesetz praktisch völlig erfüllt. Nur für die Gläubigen, sagt 1. Timotheus 1,8. Für die Ungläubigen wendet es Gott an. Und von daher ist auf jedem Ungläubigen der Fluch des Gesetzes, der Fluch der Sünde und des Todesurteil. Das ist was man den Leuten nicht so gern sagt. Man sagt immer zu Deutsch, werde ein bisschen fromm. Das nützt gar nichts. Sondern auf dem Haupt eines Menschen lastet der Fluch der Sünde, der Fluch des mosaischen Gesetzes und der gilt. Lest 1. Timotheus 1, 8 und 9. Die Bibel sagt ganz klar, das mosaische Gesetz gilt für die Gottlosen, für jeden, der Gott nicht hat. Aber es gilt nicht für die Gläubigen. Für sie wurde dieser Fluch ausgelöscht durch das kostbare und teure Blut. Für sie wurde ein neues Priestertum geschaffen mit dem Gesetz des Geistes des Lebens, nämlich das Priestertum nach Melchisedek. Kapitel 7, Vers 16. Ich lese ab 15. Und noch viel klarer liegt die Sache, wenn ein anderer Priester auftritt von gleicher Art oder ähnlicher Art wie Melchisedek, der es nicht geworden ist aufgrund einer Gesetzesbestimmung, die auf fleischlicher Abstammung beruht, sondern aufgrund der Kraft unauflöslichen Lebens, den er bezeugt. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Also es ist ein Priestertum, das bis in die Ewigkeit hineinreicht, nach der Weise Melchisedeks. Ein neues Priestertum ist etwas Gewaltiges geschehen. Hebräer 7, 21 erklärt die Bibel dann näher. Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. 19 sagt er, dass eine bessere Hoffnung eingeführt wurde, durch die wir Gott nahen können. Und in Vers 22 sagt er, insofern ist Jesus umso mehr der Bürger eines besseren Bundes geworden. Jetzt wissen wir alle, die wir die Schrift kennen, dass der Herr Jesus laut Hebräer 9,11 in das Allerheiligste eingegangen ist. Sein Blut auf diesen Sühnedeckel, auf der Altar im innersten Heiligtum, im Tempel, im Himmel gelegt hat und dadurch diese große Versöhnung vollzogen hat. Hebräer 10,19 sagt genau das Gleiche. Sie sagt, er hat einen neuen Weg eingeweiht. Wir können jetzt durch das kostbare und teure Blut direkt ins innerste Heiligtum treten vor der Altar und Gott dienen. Unfassbar. Und 2. Korinther 5,21 sagt sie nochmal zum Betonen, der von keiner Sünde wusste, hat er zur Sünde gemacht, auf dass wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Als der Herr Jesus am Kreuz von Golgatha hing und dieses Priestertum nach der Ordnung Melchisedeks geschaffen hat, da ist etwas passiert. Er hat die Sünde der gesamten Welt getragen, so sagt die Bibel. Und da ist etwas geschehen, ungeheuer. Und zwar, er hat die getragen, obwohl er selber keine Sünde hatte. Und das ist der Beweis. Als er nämlich im Totenreich war, konnte ihn der Teufel nicht halten, weil er keine Sünde hatte, persönlich. Und auch das, dass er die Sünde bezahlt hat, das ist der Beweis der Auferstehung, dass er wirklich bezahlt hat für meine und für deine, dass diese Sünde ausgelöscht sind, sonst hätte er nicht auferstehen können. Wenn nur eine Sünde, eine Spur übrig gelassen hätte, hätte er den Tod nicht überwinden können und auferstehen. Und er ist körperlich, leiblich, real, wirklich auferstanden. Und die Bibel sagt ganz klar, dass der Teufel die Kontrolle über den Tod hatte. Und in dem Moment, wie der Herr Jesus sein Blut vergießt und dann ins Totenreich kommt, kann ihn der Teufel nicht mehr halten. Sondern Kolosser 1 und Kolosser 2, jeweils Vers 13, erklärt dann, was passiert ist. In Kolosser 2, 13 erklärt er zum Beispiel, dass er die Finsternismächte entwaffnet hat. In diesen Versen und Folgeversen wird es erklärt. Das heißt, er hat eine völlige Erlösung, einen völligen Sieg am Kreuz von Golgatha geschafft. Und jetzt ist er der Priester nach der Weise Melchisedeks. Hebräer 10,10 sagt was ganz Einfaches. Und zwar, aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für alle Mal. Vers 14. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Ein vollkommenes Opfer. Jetzt sagt die Bibel in 1. Johannes 1, sein Blut macht uns rein von aller Sünde. Wisst ihr, der Mensch ist eigentlich ein armes Wesen. Wisst ihr warum? Weil die Sünde ihn so bösartig verblendet hat, dass er mit zum Notanker greift, der tödlich ist. Er greift zu dem Mittel, sich selber anzulügen. Er lügt sich selber an über die Sünde. Wenn du mal Menschen kennenlernst, ich habe genügend Menschen in meinem Leben kennengelernt, durch meinen Beruf her, dann siehst du immer, solange es glatt läuft in dieser bürgerlichen Heuchelfassade, da passiert gar nichts. Aber in dem Moment, wenn das Unglück kommt, in dem Moment, wenn das Elend kommt, in dem Moment, wenn die Not kommt, dann brechen sie innerlich zusammen und dann sind sie auch bereit zuzugeben, dass sie Sünder sind. Und da siehst du ganz einfach, es ist ein wichtiger Punkt, dass das Blut unsere Sünde hinwegnimmt. Wir werden wegen unserer Sünde in die Hölle fahren. Als Adam starb, innerlich, beim Sündenfall, ist Eva ebenfalls innerlich sofort gestorben. 1. Mose 3, könnt ihr nachlesen, und da ist etwas passiert. Jeder Mensch, der jetzt gezeugt wurde, war geistlich tot. Der hatte diesen Tod in sich. Und dieser Tod geht nur weg durch das Blut Jesu Christi. Und wir haben nur ein Problem, das heißt Sünde. Wenn das Blut Jesu uns die Sünde nicht auslöscht, dann kriegen wir ein Problem. Dann kriegen wir das Problem, dass wir in die Hölle fahren werden. Hebräer 9, 14. Wobei Gott ganz klar sagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und niemand letztendlich verloren geht. Sagt er ganz klar. Gott ist kein Sadist, der will, dass die Menschen in die Hölle kommen, sondern er will sie retten. Die Frage ist, ob sie sich retten lassen. Der Jesus hat alles getan, dass sie gerettet werden können. Hebräer 9, 14, noch vielleicht der Punkt, wo der Teufel die meisten Menschen, auch viele Gläubige zerstört. Er sagt hier, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, eure Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt oder Gottesdienst darbringen, ist wörtlich. Wisst ihr, wie viele Menschen habe ich zerbrechen sehen an ihrem Gewissen? Und oft war es so, es waren die toten Werke, die sie so weit gebracht haben. Es waren gar nicht die Gebote Gottes, es war gar nicht die Erweisung, die Gott gegeben hat, sondern mit das Teuflischste, was bei einem Mensch passieren kann, ist, wenn der Teufel seine Gedanken infiltriert, wie es in 2. Korinther 10, Abvers 4 geschrieben steht, und solche Bollwerke baut und religiöse, teuflisch verlogene Ansätze und Gesinnungen baut und schafft im Herzen eines Menschen, und an denen gehen die Menschen zugrunde. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Ich war jahrelang in der Verführung drin. Die ganze Zeit hat Gott mein Gewissen angesprochen. Ich hatte oft ein schlechtes Gewissen. Und wenn ein Mensch so einen falschen Weg geht, dann spricht Gott sein Gewissen an, er weiß es. Und auf dem Totenbett ist es oft so, da flammt es dann endgültig auf. Das Gewissen muss gereinigt werden durch Jesu Blut. Dann erst kannst du befreit leben. Und das muss auch hier das weggetan werden, was Religion ist. Religion ist was Furchtbares. Religion ist immer das, was mein versündet, verseuchtes Hirn selber erfindet und will, vom Teufel angestachelt und angereizt. Das ist das Problem. Und dann natürlich Römer 6, 6, mit das Gewaltigste, was es gibt. Wisst ihr nicht, dass ihr mit Christus gekreuzigt seid? So haltet euch dafür. Vers 11. Am Kreuz von Golgatha bin ich mit Christus gekreuzigt worden. Meine Sündenatur ist in den Tod gegeben worden. Ich kann jetzt in kindlichem Glauben letztlich meine Sündenatur brechen, dass ich nicht in Bindungen leben muss. Und es gibt Bindungen, die sind schlimmer wie Rauchen und Trinken. Das ist Bindung ans Ego, ans Ich, auch ans fromme Ich. Also wenn du so lange im Reich Gottes tätig bist, dann machst du dir keine Illusionen mehr. Ich habe jetzt gerade einen Punkt, wo ein führender evangelikaler Mann, ich habe ihn beim Lügen erwischt und ich habe ihn jetzt gepackt, habe gesagt, du, ich bin per Sie mit ihm, muss ich dazu sagen. Ich habe ihm geschrieben und habe gesagt, so nicht. Diese Lüge ist öffentlich geäußert worden bei vielen Leuten. Die muss öffentlich zurückgenommen werden. Habe ich ihm wieder angeschrieben, er windet sich wie ein Aal. Er bringt es nicht über sich. Wisst ihr warum? Das gibt's bloß einen Grund. Das Ego ist es. Er müsste ja hingehen und sagen, ich habe was entweder falsch verstanden, falsch wurde es mir mitgeteilt, oder ich habe gelogen. Nicht einmal zu dem ist er in der Lage. Und da, ich habe da keine Illusionen, auch bei den Gläubigen. Aber unser Problem ist diese Sündenatur. Und wenn das Blut Jesu nicht löscht, dann endet es im Elend und in der Verstockung. Und fromme Verstockung ist etwas Ekelhaftes, sage ich euch. Wisst ihr, wo das herkommt? Es kommt ganz einfach her, und darum möchte ich jetzt auch Melchisedek ansehen. 1. Mose 14, wo das mit Melchisedek passiert ist. Da haben wir ein Schattenbild in der Bildersprache der Heiligen Schrift, wo Gott uns zeigt, wenn der König, der Könige, der Herr, der Herrin, der Priester nach der Weise Melchisedeks, der Herr Jesus, kommt und sein großes, vollkommenes Opfer bringt, was der König von Sodom, der Teufel, dagegen tut. Ich lese uns. Ihr kennt ja die Geschichte, da war ein Weltkrieg und Abraham hat dann die Geraubte zurückgeholt. Und zwar, es heißt in 1. Mose 14, Vers 17, nachdem die Schlacht beendet ist, nachdem der Krieg vorbei ist, nachdem Gott eingegriffen hat und nachdem auch hier Rettung geschah, Gott hat wirklich Rettung gegeben. Und es heißt dann, als aber Abraham von der Schlacht gegen Kedor Laomer und die Könige, die mit ihm waren, zurückkehrte, ging ihm der König von Sodom entgegen in das Tal Schaweh, das ist das Königstal. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei, und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abram von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abram gab ihm den Zehnten von allem. Und der König von Sodom sprach zu Abram, gib mir die Seelen und die Habe behalte für dich. Abram aber sprach zu dem König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde, dass ich von allem, was dir gehört, nicht einen Faden noch Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagen kannst, ich habe Abraham reich gemacht. Nichts für mich, sagt, wenn die Knechte etwas nehmen, das ist egal. Da siehst du einfach etwas. Abraham, Bibel sagt in Römer 4 ganz klar, der Vater der Gläubigen, also das Musterbeispiel für die Gläubigen. Jetzt ist hier etwas passiert. Abraham hatte Sieg. Und es gibt im Leben der Gläubigen zwei Situationen, die gefährlich sind. Das hat schon Salomo erkannt, darum hat er in seine Schriften im Alten Testament gesagt, zu Deutsch, sei nicht allzu fromm und sei nicht allzu gottlos. Er hat zwei Dinge erkannt. Und zwar dem Gläubigen geht es meistens, wenn er einen großen Sieg hat oder wenn ihm etwas glatt läuft, auch oft in der Welt, dann interpretiert er es immer und sagt, jetzt hat Gott mir die Gebetserhörung gegeben, jetzt hat mir Gott geholfen. Wenn es ihm zu gut geht, dann wird es schwierig. Hier ist Sieg. Und wenn du Sieg hast, dann geht dir in der Regel der König von Sodom entgegen. Dann stellt dir der Teufel eine Falle. Weil jemand, der im Siegesraus ist, ist meistens nicht so ganz wachsam. Ist meistens leichtsinnig. Oder, wenn das Gegenteil der Fall ist, wenn du am Boden liegst und es geht dir ganz dreckig, dann kommt der Teufel mit einer seiner übelsten Waffen, nämlich mit dem Hader, dass man unzufrieden wird mit Gott. Und der König von Sodom, der macht hier etwas, er kommt ihm entgegen. Und er sagt hier etwas, und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt in Vers 21. Der König von Sodom sprach zu Abraham, gib mir die Seelen und die Habe behalte für dich. Wisst ihr, das ist ein Fakt, das ist eine Tatsache. Der Teufel will immer die Seele. Die alten Gläubigen haben immer gesagt, der Teufel bietet viel, hält wenig und nimmt am Schluss alles. Er ist ein Lügner und ein Mörder von Anfang an und das siehst du hier. Das heißt, er sagt, ich will nur deine Seele, ich will nicht. Wohlstand ist ihm egal. Du kannst, bei dir kann alles klappen. Wunderbar. Hauptsache, deine Seele gehört nicht oder wird nicht ausgeliefert bei den Gläubigen, dem König, der Könige, dem Herrn, der Herren, dem Priester nach der Weise Melchisedeks. Hauptsache ich, der Teufel, habe hier Einfluss auf deine Seele. So sagt er hier, der König von Sodom. Ist brutal, wenn man sich das sieht. Und ich muss ja mal sagen, wir sind in der antichristlichen Zeit. Und Anti ist leider ein Wort, das verdeutscht wurde. Immer wenn wir deutsche Worte verdeutschen, dann wird es meistens schwierig. Anti heißt nämlich nicht dagegen, das ist nur eine Bedeutung, sondern sie hat eine Hauptbedeutung, die wichtiger ist, das heißt anstelle von. Und der König von Sodom wird immer anstelle dessen, was der Melchisedek, der König von Salem, der König von Jerusalem, der Herr Jesus, was er tut, er wird immer an dessen Stelle uns etwas anbieten. Das wird er immer tun. Er bietet uns was anderes an, er kommt uns entgegen, gerade wenn es gut geht, und bietet uns etwas an. Wenn wir hier nicht wachsam sind und stur, so wie Paulus das schreibt, in 1. Korinther 15, nach der Schrift geht, dann gehen wir in die Falle, weil unser religiöses Herz ist ein Verführer. Das ist das ideale Material für den Teufel. Das religiöse Herz ist sowas von teuflisch. Wir müssen mal gucken, was in Religion, ich sage auch die christliche Religion, was hier passiert, weil das Evangelium ist gar keine Religion. Das ist die Wahrheit. Aber sobald man religiös denkt und fühlt, machen wir alles kaputt. Dann machen wir die Gemeinde kaputt, dann machen wir die Ehe kaputt, dann machen wir sein eigenes Leben kaputt, dann machen wir teilweise seinen Beruf kaputt, dann machen wir seine Gesundheit kaputt. Wer kann da kein Lied davon singen? Wer sich einigermaßen in die Gemeinde auskennt. Und sobald jemand das erkennt und Buße tut und zum König der Könige, zum Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks kommt, dann kommt Heilung, dann kommt Friede ins Herz, dann gibt es Ruhe. Vorher nicht. Aber es kommt immer der König von Sodom parallel. Darum hat Gott das Bild auch so aufschreiben lassen. Und wenn ihr zum Beispiel, ich möchte es nur als Musterbeispiel rausgreifen, wenn ihr Lukas 4 euch anseht, das ist ja die Geschichte der Versuchung Jesu, was der Teufel hier tut. Gott hat ihn ja durch den Heiligen Geist der Versuchung aussetzen lassen. Er hat ihn praktisch der Versuchung ausgeliefert. Weil Gott versucht niemand, aber darum heißt sein Vater uns, und führe uns nicht in Versuchung. Gott versucht nicht, aber er kann in Versuchung führen, indem er mich ausliefert, um mich zu prüfen. Und hier ist der Herr Jesus geprüft worden, es war furchtbar. Und einer der Hauptpunkte, wo der Teufel immer als König von Sodom kommt und die Gläubiger verrückt macht, und das ist Vers 3, wo es heißt, wenn du Gottes Sohn bist, wenn du Gottes Kind bist, ja, bist du überhaupt ein Gotteskind? Es ergreift in der Regel vor allem bei sensiblen Seelen die Heilsgewissheit. Das ist normal. Das ist immer die Stimme des Königs von Sodom. Und wenn du jetzt hingehst und deine Heilsgewissheit auf denen Wegen suchst, die dir der König von Sodom zeigt, und das ist dann so, dass du zu Menschen gehst und die sprechen dir zu, dass du gerettet bist. Wisst ihr, was das für einen Wert hat? Das hat so viel Wert wie ein Büschel Stroh, das man ins Feuer wirft, nämlich gar nichts. Was dir Menschen sagen, ist sinnlos. Und es ist wichtig, dass du zum Hohepriester nach der Weise Melchisedeks, zu dem gehst, der das vollkommene Opfer hat, zu dem, der die Sünde löschen kann, zu dem der Sündenatur auslöscht oder zerbricht. Wenn du zu dem gehst, dann kriegst du auch das, was man echte Heilsgewissheit nennt. Wehe, wenn du zum Teufel gehst, ist eine falsche Heilsgewissheit. Und was passiert, wenn du eine falsche Heilsgewissheit hast und du wachst auf dem Totenbett auf? Ich bin einmal fast zerbrochen an der Frage der Heilsgewissheit, weil ich sie am falschen Platz gesucht habe, bis ich einfach die Schrift erkannte, was der Herr Jesus sagt. So viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Sobald du in echtem Glauben, mit echt bußfertigem Herzen der Herr Jesus aufnimmst, geschieht das, was die Bibel Wiedergeburt nennt. Das sieht man ja dann auch im Leben. Das sieht man dann auch an die Auswirkungen. Das sieht man an der Gesinnung. Da ist was, da passiert dann etwas. Und ich basiere heute meine Heilsgewissheit nicht mehr auf meinen Gefühlen, sondern auf dem, was der Herr Jesus sagt, auf dem Wort Gottes. Und dann kommt die Seele völlig zur Ruhe. Und das, wenn das unabhängig von meinem Gefühl ist, kann man es nicht mehr erschüttern. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Man darf nicht das tun, was der Teufel einem anbietet. Und das Nächste, was er Herr Jesus anbietet, ist er praktisch, dass er sagt, er zeigte ihm die Reiche der Welt. Und hier ist jetzt ein zentraler Punkt, da steht Ökumene. In Matthäus steht Kosmos. Es ist dasselbe. Also man darf hier nicht aus der Ökumene irgend so eine Speziallehre machen. Ökumene haben sie zwar benutzt, um die Kirchenzusammenschlüsse zu nennen, das ist gottlos genug, aber Ökumene meint die bewohnte Erde, die zivilisierte Erde, hier vor allem die Erde, die hier in Machtstrukturen zur Verfügung steht. Und er sagt ihm hier praktisch, ich gebe dir die Macht dieser Welt, das heißt das Wort. Wisst ihr, und das ist etwas ganz Gefährliches, wenn im Glaube der Gläubigen ein Konkurrent kommt, ein Zwilling, wenn plötzlich der Materialismus, wenn plötzlich die menschlichen Güter neben die geistlichen Güter kommen und der Gedanke an Macht im Reich Gottes aufkommt. Wisst ihr, ich könnte stundenlang Geschichte erzählen, wo Macht im Reich Gottes ausgeübt wurde. Ist etwas Schreckliches, wenn Macht ausgeübt wird. Und das ist die andere Falle. Wenn du aber zum Herr Jesus kommst, zum Melchisedek der Heiligen Schrift, zum Priester und zum Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks und er dir Vollmacht gibt, dann ist das keine Macht, sondern was anderes. Dann ist das göttlich legitimiert. Das ist der krasse Unterschied zu dem, was man Macht nennt. Und dann kommt deine Seele zur Ruhe und dann kannst du auch drin ruhen, wenn du nicht immer den Schnabel aufhaben musst, sondern dann kannst du auch ruhen, wenn du hinsitzen musst. Und das habe ich oft genug erlebt, wenn du einfach zur Ruhe kommst und du setzt dich hin und es ist dann auch mal Zeit des Wartens. Man kann das dann. Jemand, der ein Machtmensch ist, kann das nie. Er hat immer Angst um seine Position. Weiter zeigt hier die Bibel, er sagt, und zwar führt ihn hier auf die Zinne des Tempels, natürlich hat er hier wohl, dass man ihn anbetet, das ist immer das Ziel vom Teufel, er führt ihn auf die Zinne des Tempels und versucht ihn. Versuchung anstelle von stiller Duldung. Als der Herr Jesus im Garten Gethsemane war und er wusste, er wird Furchtbares erleiden müssen an diesem Kreuz vor Golgatha, sagt er zu Gott, dem Vater, kann dieser Kelch nicht an mir vorübergehen, dieser Leidenskelch, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und immer wenn mir zum Mittel greifet, um die Versuchung auszuschalten, um aus dem Elend, das Gott vielleicht verordnet hat, herauszukommen, dann geht es erst richtig ins Elend. Dann geht es rein bis zum Hals. Sobald wir uns dazu durchringen, zum König der Könige, zum Priester nach der Ordnung Melchisedeks zu gehen, der sagt, Matthäus 11, 28, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, unsere Herzen bei ihm ausschüttet und annehmet, was er uns gibt, in dem Wissen, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten dient, dann kommt die Seele zur Ruhe. Dann zieht sich der König von Sodom zurück, dann weicht der Teufel. Wisst ihr, und das ist halt ein Kampf, den siehst du nicht. Da kommt kein Fanfarenstoß, der dir sagt, jetzt tritt der König von Sodom auf. Sondern der kommt bei den Gläubigen heimlich. Er kommt verdeckt, er kommt versteckt. Er kommt als der Täuscher, er kommt als der Verführer, er kommt als der Lügner, er kommt als der Mörder, der versucht, mich in die Falle zu locken. Und in 1. Korinther 10 hat Paulus nochmal aufgelistet, was das für Dinge sind, die hier vom Teufel versucht werden zu platzieren. Er versucht es zu platzieren in unserem Leben. Scheinlich interessant. Er sagt, einmal war der geistliche Fels bei euch in Israel Christus. Der König. Der Könige, der hohe Priester nach der Ordnung Melchisedeks war dabei. Aber er sagt, Vers 5, an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden in der Wüste niedergeschreckt. Jetzt sagt er, diese Dinge sind zum Vorbild für uns geschehen. Er sagt, das ist ein Muster für uns. Kann jetzt nicht sagen, das ist das Alte Testament. Das ist ein Muster. Wenn die Bibel etwas im Neuen Testament aufgreift, aus dem Alten, dann ist es ein Muster. Und er sagt hier ganz klar, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden. Wisst ihr, wie der Sündenfall geschah? Eva war begierig nach dieser Frucht. Was sagt sie? Ein schöner Baum. Augenlust, Fleischeslust ist da ausgebrochen. Und das ist auch das Problem der Gläubigen oft. Der König von Sodom kommt und reizt bei dir und bei mir die Lust. Und die Lust hat viele, viele Spielarten. Nicht nur Sexualität, das ist nur ein Teilchen. Sogar vielleicht das harmloseste Teilchen, weil das mal der dümmste. Ich sage mal so, da gibt es ganz andere Lüste. Da gibt es die Lüste, Einfluss zu haben. Da gibt es die Lust, intelligenter wie der andere zu sein. Da gibt es die Lust, schöner wie der andere zu sein. Da gibt es die Lust, erfolgreicher zu sein. Da gibt es die Lust, mehr zu erleben. Da gibt es die Lust, der König des Events zu sein. Da gibt es hunderttausende solcher Lüste, auch bei Gläubigen. Ich könnte auch ein Buch darüber schreiben, wenn ich bloß sehe, was sich alles abspielt. Und da muss ich immer sagen, das ist die Konkurrenz für den König der Könige, für den Herr der Herren. Und das ist das, was hier auch Paulus dann beschreibt. Er sagt, werdet nicht Götzendiener. Jetzt könnte man denken, sie hättet jetzt hier nur letztendlich etwas getan, was mit Götze zu tun hat. Sondern er sagt, sie setzen sich nieder, um zu essen, um zu trinken. Und es stand auf, um sich zu vergnügen. Da sagt der Götzendienst ist nicht nur, dass man goldenes Kalb macht, sondern Götzendienst ist, wenn man die Dinge dieser Welt wesensmäßig anzieht, als Ersatz, anstelle dessen, was der Herr Jesus auf Freude, an Gnade, an Segnung gibt. Wenn man ganz bewusst mit dem nicht zufrieden ist und nimmt was anderes, dann hat der König von Sodom zugeschlagen. Und wisst ihr, was so ein ganz typisches Sodomsfest geworden ist? Ostern. Eine Frau hat geschrieben, ach, wissen Sie, Weihnachten ist so ein schönes religiöses Fest. Bei Ostern empfinde ich das nicht so. Hauptsache, der Hase hoppelt. Wisst ihr, und die Eier werden gelegt. Das ist nichts anderes wie ein heidnischer Fruchtbarkeitskult. Dumm dreist. Und die ganze Menschheit und die Christenheit läuft diesem Dreck nach. Da muss ich einfach sehen, da ist die Verführung, da sitzt sie. Und er sagt hier, sie setzt sich nieder zu essen, zu trinken, zu spielen. Sie standet auf, das heißt, sie wollte sich vergnügen. Und er sagt, die Wirklichkeit ist das etwas, das zu der Begierde gehört, zum Bösen. Und das Nächste, was er sagt, lasst uns nicht Unzucht treiben. Unzucht, Hurerei, die kann in körperlichem Maße geschehen und das heißt Pornoia. Und wir sind das Zeitalter der Pornografie durch die Medien. Aber gleichzeitig gibt es auch eine geistliche Hurerei, wo man um des Vorteils willen sich zum Beispiel Organisationen und Menschen beugt, die in Wirklichkeit dem Teufel dienen. In 2. Korinther 6, 14 bis 7, 1 sagt die Bibel ganz klar, das darfst du nicht. Du musst dich absondern. Wenn man das nicht tut, dann hat man letztendlich hier die Falle. Wisst ihr, das ist nicht einfach. Es gibt auch Grenzfälle. Man muss hier aufpassen. Man muss aufpassen, dass man nicht hier im Teufel in die Falle geht und das Angebot vom König von Sodom einfach annimmt. Wisst ihr, ich weiß das, dass vor Jahren ein katholischer Weihbischof umhergegangen ist und hat führenden Leuten von Bewegungen der Gemeinde Jesu angeboten, dass er sie heimlich zum Priester Roms weiht. Und damit hast du das Wohlwollen Roms. Wehe dem, der das annimmt. Und ich kenne Leute, mit denen ich früher eng verbunden war, die waren geweihte Priester Roms. Habe ich teilweise erst hinterher erfahren. Ich habe es aber erfahren, nicht als Gerücht, sondern von Leuten, die bei der Einsetzung dabei waren. Wisst ihr, das müsst ihr einfach sehen. Da gibt es aber noch 100 andere Möglichkeiten. Das ist jetzt nur ein Extrem. Da gibt es auch andere Möglichkeiten, wo man sich im Teufel oder falscher Lehren, falscher Bewegungen ausliefert. Und da wird es schwierig. Wisst ihr, wir hatten mal einen Fall, da ging es um die Taufe von Kindern. Da war eine Schwester, die war selber als Erwachsene getauft. Und dann haben die Eltern so Druck gemacht und dann sind sie auf die Idee gekommen, dass sie das Kind einfach heimlich taufen lassen, dass die Familie Ruhe gibt. Das ist auch so ein Ding. Und da musste man wehren als Brüder, dass das nicht geschieht. Also man kann hier auf 100.000 Arten den Kompromiss machen und dann letztendlich nimmt man das Angebot des Königs von Sodom an. Und wenn man das in Ruhe sich ansieht, dann kommt eigentlich das Schlimmste. Murrt auch nicht und lasst uns Christus nicht versuchen. Christus versuchen oder murren, das ist etwas Schreckliches. Wisst ihr, wo das herkommt? Christus versuchen und murren, das kommt von der Unzufriedenheit. Und sobald man nicht mehr mit dem zufrieden ist, was der Herr tut und nicht mehr dort drin ruhen kann, was der Herr sagt und tut, und dann fängt es an. Und dann nimmt man Angebot des Königs von Sodom an. Und wenn du das einmal in Ruhe dir anguckst, er sagt hier, obwohl es denen gut gegangen ist, begegnet er oder er kommt ihnen entgegen in das Tal Schaweh, das heißt Nieder oder Niederung. Das ist das Tal der Ebene. Das heißt, wenn es dir dreckig geht, dann macht er dir ein Angebot. Wenn es dir gut geht, verführt er dich. Aber wenn es dir dreckig geht, macht er dir ein Angebot. Und wehe, du gehst auf das Angebot ein. Wisst ihr, das Angebot ist dann so, wenn ich nur noch das erreiche, dann habe ich meine Ruhe. Ich habe den Leuten in der Seelsorge immer wieder gesagt, weißt du, wenn du das jetzt wegkriegst, was dich jetzt so plagt, dann garantiere ich dir, es geht keine 8 Tage, dann hast du das nächste im Hals. Dann kommst du wieder zu mir und erzählst mir wieder der gleiche Unsinn. Dann sagst du wieder das gleiche, wenn ich nur das weg habe. Und dann bist du das 20. Mal da gewesen, hast immer noch keine Ruhe. Das ist teuflisch. Sondern wir müssen, so wie wir sind, zur Ruhe kommen. Und jetzt zeigt die Bibel was ganz Einfaches. Abraham, der Vater der Gläubigen, nimmt die richtige Haltung ein. Damals hieß er ja noch Abram, aber er nimmt die richtige Haltung ein und sagt nichts für mich. Und sagt ganz klar, ich nehme nicht einmal einen Schuhriemen von dir, König von Sodom. Nichts Geringste, aber nicht einmal einen Millimeter. Selbst wenn ich menschlich gesehen verliere, wenn ich menschlich gesehen Einfluss verliere, wenn ich menschlich sehr schlecht dastehe, ich nehme keinen oder nehme keine Anleihe beim Teufel auf, beim König von Sodom. Nehme ich nicht. Ich will es nicht. Und parallel dazu heißt es Vers 18, aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Bei dem ganzen Zirkus, das der Teufel um uns herum veranstaltet, ist eines immer sicher, vor uns steht, er ist das Angesicht des lebendigen Gottes, der hohe Priester nach der Weise Melchisedeks hier. Was bringt er? Brot und Wein. Wisst ihr, das vergossene Blut Jesu Christi, und heute ist auch die Feiertagsserie, wo wir dessen gedenken, das Blut Jesu Christi ist das Entscheidende, was vergossen wurde. Es macht uns rein von aller Sünde. Wir haben nur ein Problem, die Sünde. Und was dann noch die Quelle ist, wo es dauernd herkommt, unsere Sündenatur, die ist doch das Kreuz gebrochen. Brot und Wein, die zwei Bilder für das vollkommene Opfer. Das heißt, er bringt uns das vollkommene Opfer. Jetzt müssen wir hier mal Deutsch reden. Gott hat nicht mehr und gibt nicht mehr. Das muss uns einmal klar sein. Das ist der Wille Gottes. Der hohe Priester hat sich gesetzt. Ist euch aufgefallen in Hebräer 1? ersetzt sie. Und jetzt alles, was nicht über dieses vollkommene Opfer geht, ist letztendlich seelisch, irdisch, dämonisch. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das versteht. Und dann heißt es in Vers 19, und er segnete ihn. Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segnen in der himmlischen Welt in Christus. Dann kommt das, die Segensfülle Jesu Christi. Und dann werden viele Bedürfnisse, viele Lüste, viele Dinge, die ich will, wenn der Segen Jesu Christi bei mir überfließt, werden bedeutungslos werden. Die werden weggehen, die interessiert kein Mensch mehr. Und so kommt der Herz zur Ruhe. Wie heißt einmal, weil er den Segen nicht wollte, blieb er fern von ihm. Weil er den Fluch liebte, zog er ihn an wie ein Gewand. Das ist eine große biblische Tatsache. Wer der Segen nicht will, zu dem kommt er nicht. Wer der Fluch liebt, der wird ihn anziehen wie ein Gewand. Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, des Besitzers Himmels und der Erde. Wisst ihr, wenn Gott sagt, mein ist Silber und Gold, wenn Gott sagt, er ist der Herr und der König der Könige, Herr über Leben und Tod, er ist der Retter des Leibes. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, gibt es denn irgendetwas, was Gott nicht tun kann bei mir? Es gibt im Griechischen extra zwei Worte. Sozo bedeutet, gerettet zu werden, um in den Himmel zu kommen. Und das Wort Ruomai, das steht zum Beispiel im 2. Korinther 1,10, meint immer aus einer Situation gerettet werden. Und Paulus sagt, Gott hat mich früher gerettet, Gott rettet mich jetzt und er wird mich zukünftig retten. Und dann nimmt er das Wort für aus der Situation erretten. Das heißt, Gott kann mich aus jeder Situation erretten, wenn er will. Wenn er aber nicht will, dann kann ich machen, was ich will. Passiert gar nichts. Das heißt, ich bin selber letztendlich verantwortlich, dass ich das von Gott nehme, was er mir gibt und alles, was er anordnet, einfach in kindlichem Vertrauen akzeptiere, dass es das Beste für mich ist und dann wird gar nichts passieren. Dann wird die Fülle des Segens Jesu Christi sich über mich ergießen. Und dann sagt er in Vers 20, und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Durch das vollkommene Opfer Jesu, 2. Korinther 1, 13, sind die Finsternismächte entwaffnet. Wenn man 2. Korinther 1, 13 und die Folgeverse liest, dann sieht man, dass die Finsternismächte entwaffnet sind. Das heißt, der Teufel hat kein Recht an mir. Ich kann jede Finsternismacht ausschalten, ihr aus dem Wege gehe, letztendlich, wenn ich dieses vollkommene Opfer annehme. Wisst ihr, und warum wir Elend haben? Weißt du, warum du Fehler machst? Ich weiß, die Fehler, die ich begehe, das ist in der Regel das Wirken, wo der Teufel versucht, in etwas hineinzudrängen. Das ist die Sündenatur, das sind die Dinge, wo Fehler begehen. Und die Bibel sagt ganz klar, er wird deine Feinde ausschalten. Meine Sündenatur ist ausgeschaltet durchs Kreuz und die Finsternis ist ausgeschaltet, weil in Römer, in Johannes 14, 30 geschrieben steht, in mir hat er nichts. Das heißt, in Christus hat der Teufel keinen Zugriff. Ich bin in Christus völlig sicher vor jedem Zugriff. Das muss man einfach sehen, ich habe hier Vollschutz. Wenn ich aber rausgehe, habe ich gar nichts. Dann bin ich freiwillig. Das muss man sehen. Darum sagt Paulus letztendlich auch, so ihr bleibt. Ihr müsst einfach mal gucken, was die Schrift hier kindlich einfältig auch wiedergibt. Und er sagt hier jetzt ganz einfach, Abraham gibt ihm den Zehnten von allem. Wisst ihr, es gibt eine einfache Regel. Zu mir kommen die Leute und sagen, gilt der Zehnte noch? Muss ich der Zehnte geben? Nein. Alles. Nötig damit ist alles. Ich gebe mich ganz. Und was dann Gott mir sagt, das mache ich. Und was ich als Sklave zu tun habe, das sei es auch. Was er da meint, das wird er mir schon beibringen. Aber damit ist gemeint Hingabe. Also als Abraham merkt, da kommt Brot und Wein, ein vollkommenes Opfer. Weißt du, das ist das, wo man heute gedenken sollte, dass solche Feiertage, dieses große, vollkommene Opfer, das im Kreuz vor Golgatha geschaffen wurde, in dem der Fluch ausgelöscht wurde und dann das Blut des innerste Heiligtum getan wurde. Als er sieht, und das erlebt, dass Brot und Wein kommt, das vollkommene Opfer, dass er den Segen von Gott hat. Es wird ihm hier zugesprochen, man fühlt es nicht. Und dass Gott der Allerhöchste seine Feinde in seine Hand gibt, also ihm völligen Sieg gibt, dann liefert er sich aus. Dann legt er sich auf den Altar und gibt sich Gott in einer Art und Weise hin, die einmalig ist. Er gibt sich einfach kindlich, eifältig hin. Es ist schon aufgefallen, was passiert. In dem Moment, wie er sich hingibt, spricht der König von Sodom. Solange du ein geteiltes Herz hast, wird der Teufel dich nicht so extrem angehen, weil dann hat er ja die Hälfte. sondern er wird dich angehen, sobald du ungeteiltes Herz hast, dich auf den Altar legst, dann greift er dich an, dann kommt er. Und Abraham hat jetzt begriffen, er glaubt es, was der Melchisedek, der hohe Priester, ihm sagt. Und er sagt hier ganz einfach, ich hebe meine Hand auf zum Herrn, zu Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde, dass ich von allem, was dir gehört, was teuflisch ist, was zu dieser Verführung gehört, nicht einen Schuhriemen nehmen will. Wisst ihr, die Gläubigen, die sind dem Teufel in die Falle gegangen. Du hast ganze Konferenzen und große Veranstaltungen, wo immer wieder erklärt wird, diese Bewegung ist eine Verführung, jene Bewegung ist eine Verführung. Das mag ja sein. Aber wisst ihr, wo die schlimmste Verführung passiert? Nicht bei deinen Bewegungen, sondern in meinem und deinem Herzen, wenn du reingelegt wirst vom König von Sodom. Was sagt Sprüche? Mehr als alles andere bewahre dein Herz. Gleichzeitig sagt Sprüche, gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass meine Wege deinen Augen wohlgefallen. Das ist der Schlüssel. Und jetzt siehst du hier einfach etwas Gewaltiges. Abraham wehrt ab und sagt, nichts für mich. Wisst ihr, was dann Gott drauf sagt? Da sagt dir Gott was drauf. Kapitel 15. Nach diesen Begebenheiten erging das Wort des Herrn an Abraham. Nachdem Abraham die Fülle annimmt, die Jesus Christus bietet, nachdem er das vollkommene Opfer annimmt und nur den Weg Gottes nimmt und den Weg des Teufels, dieses Königs von Sodom, völlig ablehnt, heißt es, nach diesen Begebenheiten erging das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Es verheißt ihm Gott mit dieser Haltung völliger Schutz, völlige Belohnung, völliges Genüge, die Seele kommt zur Ruhe. Malachi 3,16 sagt, es wird ein Unterschied sein zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Er wird vor allem in der Endzeit sichtbar werden, zwischen denen, die wirklich dem König, der Könige, dem Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks dienen und nur annehmen, was von ihm kommt, und zu denen, die vielleicht sogar gläubig sind, vielleicht sogar bekehrt sind, die aber geteiltes Herz haben, die letztendlich die Ehrgebote des Königs von Sodom, des Teufels, einnehmen, weil es so bequem ist. Wisst ihr, und da wird auch an solchen Tagen wie an diesem Osterfest der Kampf toben. Was will ich, was willst du? Willst du den König von Sodom oder Teile von dem, was er bietet? Oder willst du der hohe Priester nach der Ordnung Melchisedeks, den seit Golgatha, seit Anführungszeichen Neudeutsch Ostern gibt, nämlich der Herr Jesus, was willst du? Und da geht der Kampf letztendlich in einer Art und Weise, das ist kaum beschreiblich. Und er sagt ganz klar in 1. Petrus 1, Vers 9, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davon tragt, die Errettung der Seelen. Und dann führt er das auf, bis praktisch Vers 23, wo er in dem ganzen Kapitel dann erklärt, dass die Gerettete hier ein wunderbares Stand haben, dass sie nicht mit, ich sag's einmal, religiösem Zeugs erlöst sind, sondern mit dem kostbaren und teuren Blut Jesu. Und er sagt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt, und mit dem ihr euch, über den ihr euch freuen werdet, und zwar jubelnd freuen, mit unaussprechlicher Freude. Und ich muss in meinem Leben immer wieder an so Schnittpunkte, muss ich die Entscheidung fällen, ich bloß wegen Ostern, Weihnachten und dem ganzen Zeugs, sondern ich muss immer wieder die Entscheidung fällen, was will ich? Was will ich? Soll ich immer ganz ehrlich sein, was mir schon durch den Kopf ist? Ich habe mir schon den Schädel zermattet wegen der Endzeitverfolgung, wie ich diese Gemeinde schützen kann. Selbst auf eigenes Risiko hin. Ich habe mir überlegt, was könntest du tun? Da gibt es Mittel und Wege, wie man eine Gemeinde langfristig vor jedem obrigkeitlichen Zugriff aus hinwegnehmen könnte. Da hast du ganz lang deine Ruhe, da hat man keinen Zugriff. Aber wisst ihr, worum es nicht geht? Es ist ganz einfach. Es geht nicht, weil es ein Mittel vom König von Sodom ist. Also muss ich sagen, Herr Jesus, dein Wille geschehe. Wir machen das nicht und gehen das volle Risiko ein. Was dein Wille ist, soll auch mit dieser Gemeinde und ich sage es jetzt mal mit mir, mit euch geschehen. Wisst ihr? Und wenn dann die Fülle des Segens kommt, Ich bin dein Schild, dein Schutz, dein voller Lohn. Das gilt zumindest fürs Geistliche. Auch wenn es zum Martyrium oder zu was Ähnlichem gehen würde, dann haben wir, ich sage es einmal so, den Sieger auf unserer Seite und wir sind letztendlich auf einem sicheren Platz. Und die Alten haben gesagt, der sicherste Platz in der Endzeit ist der Wille Gottes. Und der Wille Gottes ist immer dort, wo der hohe Priester nach der Ordnung Melchisedeks ist. Und der unsicherste Platz ist immer dort, wo der König von Sodom irgendwas anbietet. Und lasst uns von ganzem Herzen hingehen, uns zu Füßen von diesem König der Könige, von diesem Herr der Herren, zum Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks, zu seinen Füßen legen. Und alles, was vom König von Sodom kommt, es kann noch so religiös sich anhören, noch so fromm sein, es rauswerfen und uns zu Füßen des Erlösers legen und ihm die Huldigung darbringen, wie sie Maria getan hat, als sie zu Füßen Jesu saß und nur hören wollte, was er sagte. Ich möchte beten zum Schluss. Und Jesus, danke dir ganz einfach, weil es so einfach ist, dass es ein Kind verstehen kann, dass du dieser hohe Priester bist nach der Ordnung Melchisedeks, dass du Brot und Wein bringst, dass in dir ein vollkommenes Opfer geschaffen wurde, dass dich etwas Furchtbares gekostet hat, dass du deine göttliche Gestalt, die Geistleiblichkeit niederlegen musstest, um ein Mensch zu werden wie wir, dass du Blut vergießen konntest. Wir danken dir einfach für dieses vollkommene Opfer, als du unter furchtbarer Qual am Kreuz von Golgatha dein Leben auf den Altar gelegt hast, als du wirklich starbst, wirklich ins Totenreich gingst, wirklich die Sünde getragen hast und den Teufel entmachtet hast, als du im Totenreich warst, dass du wirklich auferstanden bist und dass du lebst, dass du im innersten Heiligtum dein kostbares und teures Blut auf den Altar gelegt hast, dass die Erlösung fertig ist, dass du dich gesetzt hast, dass es vollbracht ist und dass du jetzt als der hohe Priester nach der Ordnung Melchisedek, so wie Melchisedek direkt dem Abraham Brot und Wein brach, dass du uns genauso dieses große, vollkommene Opfer gebracht hast und dass du letztendlich auch die Fülle des Segens bringst, dass du Sieg über alle Feinde bringst, dass du dann unser perfekter Schutz, unser Schild bist. Ich bitte dich einfach, dass wir Gläubige das verstehen, uns von ganzem Herzen an den Saum deines Kleides klammern und von dir alles erwartet. Wenn aber jemand in unserer Mitte ist, der dich noch gar nicht kennt, der noch im König von Sodom gehört, dann erbarme dich. Ich danke dir dafür. Amen.